Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Schon immer Tachlis des Zentralrat der Juden in Deutschland. Mein Name ist Philipp Heymann-Engel, Redakteur bei der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Und heute haben wir mit dem Historiker Michael Brenner einen Mann zu Gast, der zu Recht oft als das Gedächtnis der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland bezeichnet wird. Michael Brenner ist Professor, er ist Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München und hat mehrere Bücher zur jüdischen Geschichte verfasst und herausgegeben. Michael Brenner lehrt aber nicht nur jüdische Geschichte, er ist selbst auch Teil der jüdischen Geschichte in Deutschland. Er wurde 1964 als Sohn jüdischer Eltern in Weiden in der Oberpfalz, Bayern, geboren und zurzeit lehrt er in Washington jüdische Geschichte, wo er uns heute auch zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Brenner.
Ja, hallo.
Herr Brenner, ich hatte es eingangs erwähnt, Sie sind in Weiden aufgewachsen. Ihre Mutter war eine Shoah-Überlebende aus Dresden, Ihr Vater ein polnischer Jude, der ebenfalls den Holocaust überlebte. Wie genau kam es, dass Ihre Eltern sich im oberpfälzischen Weiden niederließen?
Ja, das, wie so vieles, ist natürlich auch ein bisschen Zufall der Geschichte. Mein Vater wurde am 8. Mai 1945 aus einem Konzentrationslager befreit. Das war ein Außenlager des Lagers Großrosen, Waldenburg in Schlesien. Er ging zurück in seine Heimatstadt bei Krakau, wie die meisten auf der Suche nach Überlebenden. Er fand tatsächlich noch zwei Schwestern aus der großen Familie, die überlebt hatten. Und gemeinsam mit seinen Schwestern und einigen anderen Überlebenden aus diesem Ort, Kschanow bei Krakau, haben sie sich dann entschlossen, Polen zu verlassen, aufgrund des damals weiter existierenden Antisemitismus. Sind sie schon im Sommer 1945, haben sie sich auf den Weg gemacht in die amerikanische Zone nach Deutschland. Und die erste kleine Stadt in der amerikanischen Zone, wenn man die damals tschechoslowakische Grenze überquerte, war eben Weiden in der Oberpfalz. Und da landete mein Vater 1945. Seine zwei Schwestern sind dann ein paar Jahre später weitergegangen nach Amerika, nach Kalifornien. Und er hat immer gesagt, er kommt nach, aber er ist nicht nachgekommen. Und so ist mein Vater 1945 also in Weiden gelandet, wo er ein paar Wochen bleiben wollte und dann letztlich sein ganzes Leben nach 45 verbracht hat. Er hat dann ein paar Jahre später, 1952, 53 im Winter, hat er dann meine Mutter kennengelernt, 1953, und das war bei Berlin. Und sie ist dann im Jahr 1953 schon nach Weiden gekommen, eine Stadt, die sie eigentlich, eine Kleinstadt in Bayern, nicht unbedingt kommen wollte. Sie sagte, musste erstmal auf der Landkarte suchen, wo das ist. Sie war in Dresden aufgewachsen, dann waren sie nach Berlin geflüchtet, 1952, sie und ihre Familie. Und so kam es also, dass meine Eltern in Weiden gelandet sind.
Ihre Mutter hat ja eine ganz besondere Biografie. Sie hat überlebt in Dresden und ironischerweise hat die Bombardierung der Alliierten der Stadt Dresden das Leben ihrer Mutter gerettet. Können Sie unseren Zuhörern darlegen, wie es dazu kam, was die Geschichte ihrer Mutter ist?
Ja, das war tatsächlich eine dieser tragischen Ironien dieser Zeit. Meine Mutter ist in Dresden 1924 geboren, als Kind einer noch in Russland geborenen, aber als Kleinkind nach Dresden gekommenen jüdischen Mutter und eines protestantischen Vaters. Sie wurde jüdisch erzogen von ihren Eltern, was dann zur Folge hatte, das wusste man natürlich bei ihrer Geburt nicht, das dann zur Folge hatte, dass sie eben als, wie es damals in dem Nazi-Jargon hieß, nicht privilegierter Mischling betrachtet wurde. Also sie musste den Stern tragen, sie musste Zwangsarbeit leisten und es kam dann letztlich auch noch Anfang 45 der Deportationsbefehl für sie und meine Großmutter. Wie das Schicksal so spielt, zwei Tage vor dieser geplanten Deportation kam der Bombenangriff auf Dresden. Und das war eigentlich der einzige Umstand, der ihnen das Leben gerettet hat, nämlich vor der Deportation bewahrt. Sie haben sich den Stern heruntergerissen, den sie 3,5 Jahre tragen mussten, sind dann nochmal die letzten Kriegsmonate in Verstecke gegangen. Und ich muss dazu sagen, der große Held, glaube ich, für meine Mutter war immer ihr Vater, dem immer nahegelegt wurde, er solle sich doch scheiden lassen, dann könne er sein Geschäft, das heißt sein Kino, wir hatten ein Kino behalten, und das hat er immer verweigert und hat sich lieber das Kino wegnehmen lassen, aber die Familie weiter beschützt, denn sonst wären sie sozusagen vogelfrei gewesen. Und er hat nicht nur die Familie beschützt, er hat auch im Versteck lebende Angehörige meiner Großmutter versorgt, und so lange, bis dann leider das Versteck entdeckt wurde und sie alle deportiert wurden. Und es war eigentlich nur dank seiner wirklichen Weigerung, auf die dauernden Nazi-Versuche einzugehen, sich von der Frau scheiden zu lassen, dass die Familie überleben konnten.
Sie haben es vorhin erwähnt, dass für Ihren Vater Weiden ein Provisorium war. Galt das für Ihre Mutter auch?
Ja, für meine Mutter wahrscheinlich noch viel mehr. Mein Vater hatte dann ein Geschäft eröffnet, zuerst ein Buchgeschäft, das war sein eigentlicher Beruf, Buchhändler. Das ging in der Kleinstadt nicht so gut. Dann hat er das Textilgeschäft seiner Schwestern übernommen, nachdem die in Amerika waren. Und er war eigentlich so als Geschäftsmann da ganz gut integriert. Also so, ich kann darüber noch natürlich auch was sagen, wie die Grenzen der Integration waren, aber er hat sich zumindest da situiert in Weiden. Meine Mutter, glaube ich, hat sich nie so richtig da zu Hause gefühlt. Wenn sie schon in Deutschland blieben, dann wollte sie zumindest in der Großstadt leben. Und ich glaube, so ganz richtig hat sie sich dann erst wirklich im hohen Alter damit angefreundet. Sie ist dieses Jahr im Alter von 95 Jahren gestorben.
Herr Brenner, Sie sind, wie gesagt, 1964 geboren. Sie waren auch, der einzige jüdische Schüler in der Stadt. Wie muss man sich Ihre Kindheit genau vorstellen?
Also wir waren nicht die einzige jüdische Familie in der Stadt. Es gab immer eine jüdische Gemeinde in der Stadt. Die war klein, aber die existierte, und die war auch durchaus von Bedeutung in meiner Kindheit und Jugend. Das war eine Gemeinde von circa 50 Personen, mit der Ausnahme meiner Mutter und Großmutter und einer Cousine meiner Mutter, die aus Bolivien zurückgekehrt war. Das waren sozusagen die deutschen Juden, waren alle anderen eigentlich polnisch, und eine Familie, die aus Weiden stammte und zurückgekehrt war, waren eigentlich alle anderen dieser circa 50 Gemeindemitglieder polnische Holocaust-Überlebende. Und das war, wenn man so will, ein Mini-Städtel. Es wurde Jiddisch gesprochen, es lagen alle jiddischen Zeitungen in der Gemeinde aus. Wir sprechen jetzt über die 70er Jahre, als ich da aufgewachsen bin. Das heißt, die jüdischen Zeitungen aus München, die es noch gab, und aus Paris und aus Israel, die letzte Neues. Und der Gottesdienst fand sehr in der Art noch eines osteuropäischen Städtels statt. Das heißt, es war, auch wenn die meisten Gemeindemitglieder nicht orthodox leben, sehr orthodox. Es gab eine Mechitza, eine Trennwand zwischen Frauen und Männern. Der Vorbeter hat auf sehr, ich sag mal, galizischen jüdischen Dialekt sein Hebräisch vorgebetet, was immer meine Mutter und Großmutter, die eben in Dresden in der Semper-Synagoge groß geworden sind, immer wieder geärgert hat. Aber alle anderen waren natürlich das gewohnt. Und auch wenn man sozusagen, wenn die meisten Gemeindemitglieder überhaupt nicht orthodox lebten, dann gab es doch dieses Bedürfnis an den jüdischen Feiertagen, an denen die Gottesdienste stattfanden, diese Art des heimischen, des Gottesdienstes, den man von zu Hause gewohnt war, zu hören. Und deswegen war das schon ein wichtiges Element, diese kleine jüdische Gemeinde. Auf der anderen Seite stimmt das, ich war der einzige jüdische Schüler in der Schule. Ich habe so im Spaß mal gesagt, der einzige andere Jude im Klassenzimmer im gut katholischen Bayern war der Jesus am Kruzifix. Aber ich war sozusagen der einzige jüdische Schüler da. Das war schon, ich glaube, wie viele jüdische Schüler und Schülerinnen aus meiner Generation das wahrgenommen haben. Das war schon immer, also das konnte, oder ich, das konnte man in der Kleinstadt nicht verheimlichen und wollte man auch gar nicht. Mein Vater war jahrzehntelang Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und als solcher auch bekannt. Das heißt, dass mein Bruder, der 10 Jahre älter ist als ich und ich, dass wir jüdische Schüler waren, das wussten alle. Das lag schon daran, dass man also im Religionsunterricht, der ja eigentlich Pflicht war in Bayern und ich denke immer noch ist, wenn man nicht zur Ethik wechselt, dass man im Religionsunterricht dann eben nicht teilnimmt, sondern wir hatten unseren eigenen Religionsunterricht. Wir hatten einen Rabbiner, der in Weiden lebte, aber auch alle anderen Gemeinden der Provinz. In München sagte man immer so ein bisschen abwertend Amberg, Bamberg, Schmamberg. Die kleinen Gemeinden von Amberg bis Bamberg und Weiden bis Bayreuth bediente. Es gab eben, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, es gab eine in dieser Schule, damals waren ja die geburtenstarken Jahrgänge, wir waren, glaube ich, 7 Parallelklassen. 6 davon waren natürlich katholisch. Eine Klasse war evangelisch, das waren meistens die Flüchtlingskinder. Und da waren dann auch noch die anderen dabei. Und die anderen, das waren wir 4, das war ich als jüdischer Schüler, das war Rashi, der ein Perser war, dessen Vater Teppichhändler war, wie man sich so vorstellt, und eben Muslim. Einer war neuapostolisch und einer, das war ja besonders exotisch, da stand dann im Jahresbericht, wo immer noch das Bekenntnis stand, OB, ohne Bekenntnis. Und wir 4 haben dann immer so eine Art interkonfessionellen Fußball gespielt, wenn die anderen evangelischen Religionsunterricht hat, weil mein Religionsunterricht war ja nachmittags.
Weiden war zu der Zeit ja ultra-katholisch geprägt und katholisch ist es wahrscheinlich heute auch noch. Sind Sie denn damals mit dem christlichen Antisemitismus in Berührung gekommen? Gab es Anfeindungen in dem Ort?
Also ich muss ganz offen sagen, dass vielleicht entgegen dessen, was man sich vorstellt, dass es keine offenen Anfeindungen gab. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwie gerade von einem christlich-katholischen Antisemitismus offen was mitbekommen zu haben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gab es natürlich, und das wusste man also zumindest, als man dann ein bisschen älter wurde, dass Antisemitismus nicht verschwunden war. Und das war auch ganz klar bei meinen Eltern. Man achtete natürlich darauf, mit wem man sich zum Beispiel anfreundete. Meine Eltern gehörten ja einer Generation an, die natürlich auf der nichtjüdischen Seite, wo die Mehrzahl irgendwie mit dem Nationalsozialismus sympathisierten, um das milde auszudrücken. Und da wollte man schon genau wissen, was der oder diejenige in der Nazizeit gemacht hatten. Und in der Kleinstadt wusste man das auch. Das heißt, man achtete doch sehr darauf. Und die meisten Freunde, muss ich schon sagen, waren dann doch eher jüdische Familien. In Weiden war die Auswahl nicht sehr groß. Also man hat sich dann oft mit Familien aus Hof und Amberg und Regensburg getroffen. Das waren oft so die Sonntagsausflüge. Das Gleiche, muss ich sagen, habe ich in der Schule auch noch mitbekommen. Die älteren Lehrer, ich glaube, viele aus meiner Generation können das bestätigen, die waren dann besonders freundlich zu dem jüdischen Schüler. Und da wusste man natürlich nicht genau, aus welchen Gründen und was sie in der Kriegszeit so gemacht hatten. Aber das gab es natürlich öfter, dass man plötzlich besonders freundlich behandelt wurde, während der offene Antisemitismus natürlich schon tabuisiert war. Es ist heute leider anders, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, irgendwie von Schülern gehänselt oder mit mit Jude diskriminiert, mit irgendwelchen irgendwie ausgenommen zu werden oder als Jude bezeichnet zu werden, das, was heute ja leider negativ gemeint ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Es gab einen Vorfall, der natürlich dann auch bestätigt, dass der Antisemitismus existierte. Es kam eine Zeit lang zu anonymen Anrufen bei meiner Familie, nachts, immer mitten in der Nacht, die ziemlich schrecklich waren. Und dann wurde die Polizei eingeschaltet und dann hat meine Mutter mich, da war ich vielleicht 15, so in die Schule gefahren mit dem Auto, was mir irgendwie auch peinlich war, was ich gar nicht wollte. Aber dieser Vorfall ist schon auch sehr in meiner Erinnerung. Das dauerte auch mehrere Wochen lang und man hat, glaube ich, den Täter da nie gefasst.
Wir wissen von vielen Zeitzeugen, dass sie entweder gar nicht über das Erlebte sprechen konnten oder erst sehr spät. Wie war das bei Ihren Eltern? Hat Ihre Mutter, hat Ihr Vater das Gespräch mit Ihnen gesucht darüber oder war das zu Hause eher kein Thema?
Also meiner Mutter ist es leichter gefallen. Sie hat schon eher darüber erzählt, aber auch bei ihr kam es nicht, kam es, hat es auch gedauert. Als ich dann in der, sagen wir mal so 15, 16 war, da wusste ich schon Bescheid. Ich habe natürlich auch mitbekommen, dass mein Vater sich sehr oft mit Bekannten, die er getroffen hat, über die Zeit unterhalten hat. Das war zwar nicht an mich gerichtet, aber das hat man ja mitbekommen. Uns gegenüber, also meinem Bruder und mir, ist ihm das schwer gefallen. Und so richtig hat er dann auch erst erzählt, als ich im Rahmen eines Schülerwettbewerbs Ende der, also es war 1979, 80 war das, ihn dann formal wirklich mehrere Stunden lang interviewt habe und das auf Kassettenrekorder alles aufgenommen habe. Und dann merkte ich, es fiel ihm schwer, über die Konzentrationslager und das Ghetto zu sprechen, das er ja alles erlebt hat. Aber noch schwerer fiel es ihm, über die Zeit davor zu sprechen, über seine Eltern und Großeltern. Und ehrlich gesagt, da habe ich auch nur bruchstückhaftes Wissen. Ich habe leider, es gibt kein einziges Bild von meinem Großvater. Also man realisiert dann, dass man ganz wenig über die eigenen Großeltern, die leider beide nicht überlebt haben, erfährt.
Würden Sie sagen, das Interesse an der jüdischen Geschichte war damals zum Zeitpunkt des Geschichtswettbewerbs schon da und sehr stark ausgeprägt, oder war das noch mal ein Punkt, insbesondere dann auch das Gespräch mit Ihrem Vater, wo Sie für sich festgestellt haben, ja, es soll die Geschichte sein, es soll die jüdische Geschichte sein, mit der ich mich später dann auch noch mal intensiver befassen möchte?
Ja, das war ganz sicherlich der Durchbruch, dieser Geschichtswettbewerb für meine spätere Berufswahl, also Studienwahl zunächst mal. Es war ein Geschichtslehrer, gar nicht mal mein Geschichtslehrer, ein Lehrer an meinem Gymnasium, der Burkhard Röhlinger, der da wirklich eine Weiche gestellt hat, indem er sagte, da gibt es so einen Geschichtswettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten von der Körber-Stiftung. Und das Thema ist die Zeit des Nationalsozialismus nach 1933. Willst du da nicht mitmachen? Und ich fand das schon interessant, weil ich mich eigentlich immer, ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Und das lag vielleicht schon daran, dass mein Vater eine wirklich große historische Bibliothek auch hatte, teilweise noch aus seiner früheren Buchhandlung, aus den späten 40er Jahren, aber dann immer wieder Bücher im Bücherregal standen, die ich einfach gerne gelesen habe. Und als mich der Lehrer darauf ansprach, haben wir dann entschieden, ich schreibe über die jüdische Gemeinde in Weiden vor 1933 und auch die Entschuldigung, und auch die Erfahrungen der Weidner Juden, die nach 45 gekommen sind. Und in diesem Rahmen habe ich eben dann auch meine Eltern interviewt und habe ganz viele frühere Weidner Juden, die in wirklich allen fünf Kontinenten verstreut waren, angeschrieben. Damals gab es noch kein Internet. Das war noch mit Brief und Briefmarke und dann kam ein paar Wochen später aus Neuseeland oder Israel oder der Dominikanischen Republik die Briefe zurück, was natürlich ganz aufregend war. Dann habe ich im Stadtarchiv recherchiert und ich merkte schon, das interessiert mich. Das ist ja fast wie ein Krimi. Das war so wie ein Puzzlespiel, das ich dann so zusammen legte und was ist mit diesen Menschen passiert? Und dann sind auch viele persönliche Kontakte entstanden. Manche dieser früheren Weidner Juden haben dann auch Weiden besucht, die Gräber ihrer Eltern, und dann habe ich sie kennengelernt. Und andere habe ich später besucht in England und Israel und Kanada und USA. Und habe dann auch später dafür sorgen können, dass es eine Einladung der Stadt Weiden gab an ihre ehemaligen jüdischen Bürger. Und das war schon so ein entscheidender Schritt. Dann hat dieses Buch tatsächlich, diese Studie auch den ersten Preis bekommen. Dann durfte ich von Herrn Carstens, dem damaligen Bundespräsidenten, diesen Preis entgegennehmen. Und es gab schon ein relativ großes Presseecho. Also der Stern hat groß darüber berichtet. Und dann kam das Ganze auch noch als Buch raus in meiner Schulzeit. Also das war schon dann der entscheidende Anstoß, dass ich dann Geschichte studierte. Und zwar dachte ich mir, wenn schon Geschichte, warum nicht jüdische Geschichte? Denn diese Möglichkeit gab es seit kurzem in Deutschland an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg.
Herr Brenner, wir wollen ein bisschen ins Allgemeine wechseln. Nach 1945 waren ca. 90% der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sogenannte Displaced Persons. Und das Displaced Person Camp in Föhrenwald in Bayern spielte dabei auch, ohne Übertreibung kann man das, glaube ich, sagen, eine zentrale Rolle. Welche war das?
Also es gab sehr viele dieser Displaced Persons Camps. Es gab natürlich auch viele jüdische Displaced Persons, Holocaust-Überlebende, die nicht in Camps, nicht in Lagern wohnten. Die meisten dieser Camps wurden nach der Gründung Staates Israel, so etwa 1948, 49, spätestens 1950 aufgelöst. Ein Camp bestand tatsächlich weiter und das war das Camp Föhrenwald, das heute ein Stadtteil des kleinen Orts Wolfratshausen südlich von München ist. Und bis 1957, bis das aufgelöst wurde, war das so eine Art Enklave jiddischsprachiger, aus Osteuropa stammender Holocaust-Überlebender, die fast mit ihren eigenen, teilweise auch mit ihren eigenen Gesetzen in der Bundesrepublik lebten. Da waren die Geschäfte zum Beispiel am Sonntag offen, was ja sonst verboten war. Da ließ man sich nicht so genau, ich habe zum Beispiel Polizeiberichte aus Wolfratshausen mir angesehen. Immer wenn da irgendwelche Vorfälle waren, dann hat man natürlich gesagt, ja, da müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir da vorgehen. Also man hatte schon so eine gewisse Autonomie in diesem DP-Camp. Und ich glaube, für viele Kinder, also die dort aufgewachsen sind, von denen ja viele noch leben, sind das auch ganz interessante Erinnerungen, wie man sozusagen auch unter sich in dieser jüdischen Gemeinschaft aufwuchs. Und das Ganze hat sich dann irgendwann, 1957 hat dann das Land Bayern beschlossen, das geht nicht, wir können hier nicht mehr eine Art Ghetto, eine Art Städtel mitten in Deutschland haben. Wir müssen versuchen, diese Menschen, wenn sie in Deutschland bleiben wollen, in die Gesellschaft zu integrieren. Und dann wurden sie auf verschiedene Städte, vor allem München, Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf verteilt.
War das schwierig, das aufzulösen? Gab es Proteste?
Ja, ich glaube, es war nicht ganz einfach. Es war nicht der Wille der Bewohnerinnen und Bewohner des Lagers, dass sie nun unter den Deutschen lebten. Das muss man sich vorstellen. Warum blieben sie in Föhrenwald? Nun, eigentlich auch aus den ähnlichen Gründen, warum andere Holocaust-Überlebende in Deutschland blieben. Ich glaube nicht, weil sie entschieden hatten, irgendwann mal einen Entschluss gefasst haben, wir bleiben jetzt in Deutschland. Welcher Jude, gerade der nicht aus Deutschland kam, hätte nach 1945 denn den Entschluss gefasst, nach Deutschland auszuwandern? Es war, ich glaube, einfach der fehlende Wille bzw. die fehlende Entschlusskraft, woanders hinzugehen. Man muss sich vorstellen, das waren Menschen, die wirklich sehr viel durchgemacht hatten und denen es jetzt nicht leicht fiel, einfach nochmal die Koffer zu packen und irgendwo anders eine neue Existenz anzufangen, die auch ganz gut inzwischen zurechtkamen mit der Sprache natürlich. Wenn sie Jiddisch sprachen, dann verstanden sie Deutsch. aber sie verstanden nicht unbedingt Hebräisch oder Englisch. Das waren Menschen, die teilweise auch Angehörige hatten oder selber, die krank waren oder selber krank waren und damit eigentlich nicht auswandern konnten. Auch das gab es. Also es gab die verschiedensten Gründe. Und ich glaube, also so ging es mir zumindest mit meinem Vater, wenn ich ihn gefragt habe, warum bist du denn eigentlich nicht ausgewandert? Ich glaube, da so eine richtige Antwort hatten viele dann auch nicht. Es hieß dann immer, man sei eben so hängen geblieben.
Es lebten in den DP-Camps osteuropäische Juden. Kann die Geschichtsforschung da ungefähr quantifizieren, wie viele DPs dann tatsächlich dauerhaft in Deutschland blieben und wie viele nicht? Und von wie viel sprechen wir insgesamt?
Also es gab zwischen 1945 und 50, das war die Zeit in der eben sehr viele osteuropäische Juden nach Deutschland kamen, aber nicht, weil sie nach Deutschland wollten, sondern weil sie eigentlich in ein Israel wollten, das es noch nicht gab, also in einen jüdischen Staat, oder nach Amerika, und beides nicht konnten. Und dann ging man halt in die amerikanische Zone, sozusagen als Sprungbrett. Und das war schon eine beträchtliche Gruppe in dieser Zeit. Zwischen 45 und 50, sprechen wir von ungefähr einer Viertelmillion Juden, die dort lebten, die ihre ganze Infrastruktur hatten, von Yeshivot, also Talmudschulen, bis zu Fußballvereinen und jüdischen Theatergruppen. Aber sobald der Staat Israel gegründet wurde und dann auch Amerika die Immigrationsgesetze Ende der 40er Jahre lockerte, sind dann 90% ungefähr ausgewandert. Also die Zahlen sind alle mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber wir gehen davon aus, dass dann ungefähr 20 bis 25.000 dieser DPs in Deutschland blieben, beziehungsweise muss man sagen, einige kamen tatsächlich aus Israel zurück, weil sie sich dort nicht einleben konnten. Es war auch Krieg 1948, 49 und es gab ein paar, die zurückkamen. Und das wurde vor allem in Israel natürlich nicht besonders gut angesehen. Aber es wurde in Israel überhaupt nicht besonders gut angesehen, dass in Deutschland wieder Juden lebten damals.
Das ist die innerjüdische Diskussion. Wie war der Blick der Mehrheitsgesellschaft der Deutschen auf die jüdischen Überlebenden und auf die DPs in Deutschland? Wie haben die auf das jüdische Leben in Deutschland geblickt in dieser Zeit?
Ja, da gab es einmal das Offizielle und dann einmal das Inoffizielle. Im offiziellen Diskurs findet man natürlich unter Deutschen, in den deutschen, jetzt spricht man von den offiziellen Stimmen, kaum Stimmen, die sich dann irgendwie gegen jüdisches Leben in Deutschland aussprechen. Aber wenn man kann das schon in Protokollen, durchaus auch unter politischen Diskussionen sehen. Wenn man sich die inoffiziellen Diskurse ansieht, dann sieht man doch sehr stark, dass die Politiker und die Offiziellen und die Vertreter in den Stadträten, dass die ganz gerne wollten, dass die osteuropäisch-jüdischen DPs wieder aus Deutschland abzogen. Die wurden mit dem Schwarzmarkt identifiziert. Dieses Jiddisch, das gehörte ja irgendwie nicht nach Deutschland. Das waren schon die fremden Juden. Was die deutschen Juden betraf, da sagt man ja, die sollen schon hier bleiben. Es gab natürlich auch deutsche Juden, die jetzt wieder in Deutschland waren. Das waren zum einen Überlebende in Deutschland, also etwa wie meine Mutter, meine Großmutter, die in Deutschland selbst teilweise nach Zwangsarbeit und im Versteck eben überlebt hatten, andere, die aus Konzentrationslagern zurückkamen. Und dann gab es die Rückwanderer, die teilweise unmittelbar nach 45 aus der Emigration nach Deutschland zurückkehrten, um ein demokratisches Deutschland beziehungsweise ein sozialistisches Deutschland im Osten, das gab es ja auch, wieder aufbauen zu helfen. Also auch das gab es. Und der Umgang, wie gesagt, der offiziellen Unterschied da zwischen den Ostjuden und den deutschen Juden. Aber was so die Bevölkerung anbetraf, gab es natürlich, verschwand natürlich der Antisemitismus nicht über Nacht. Also der war weiterhin da, auch wenn man sich nach außen hin zurückhielt.
Wir springen jetzt in die 60er Jahre. In Ihrem Buch Kleine jüdische Geschichte steht, dass Anfang der 60er Jahre 25.000 Juden in Deutschland lebten. Davon waren 90% DPs und 10% sogenannte alteingesessene deutsche Juden, die entweder untergetaucht überlebt haben oder ins Exil gingen und dann zurückkamen nach Deutschland. Wenn wir jetzt über die letztgenannte Gruppe sprechen, über die alteingesessenen deutschen Juden, was war das für eine Gruppe?
Ja, zunächst mal, diese 90% beziehen sich tatsächlich nur auf Süddeutschland und auf die ehemalige amerikanische Zone. Denn dort in Orten wie Weiden, in dem ich aufwuchs, aber auch in München und anderen Großstädten, war tatsächlich die große Mehrzahl osteuropäische Juden, ehemalige DPs. Und in der ehemals britischen Zone, also Rheinland oder Hamburg, war das schon anders. Da waren sehr viel mehr deutsche Juden, denn die Briten haben eigentlich kaum jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa hineingelassen, weil sie fürchteten, die würden sich dann für die Errichtung eines jüdischen Staates Israel einsetzen. Also das nur zum Hintergrund. Wer waren diese deutschen Juden? Ja, das war natürlich eine sehr auch unterschiedliche Gruppe. Wie gesagt, Menschen, die im Untergrund überlebt hatten. Man nannte sie im Jargon die U-Boote. Vor allem in Berlin gab es das. Es gab Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben und die aus dem Exil zurückkehrten. Darunter waren auch prominente Namen. Es gab in der Wissenschaft, wenn man vor allem an das Institut für Sozialforschung in Frankfurt, also die Frankfurter Schule denkt, Menschen wie Horkheimer oder Adorno, der jetzt halachisch zwar nicht jüdisch war, aber sein Vater war jüdisch und als Jude musste er Deutschland verlassen, die dann auch zu Prominenz aufstiegen. Also Horkheimer wurde Rektor der Universität in Frankfurt. In Hamburg gab es mit Herbert Weichmann einen jüdischen Bürgermeister. Und es gab in der Zeit auch drei jüdische Bundestagsabgeordnete in den 50er und 60er Jahren, die sich auch als Mitglieder jüdischer Gemeinden identifizierten. Das gab es eigentlich danach nicht mehr. Das waren deutsche Juden, die zurückgekehrt waren. Und vor allem, muss man so sagen, in der DDR, in der es ja nur eine sehr kleine offizielle jüdische Gemeinde gab, vor allem dort gab es prominentere Rückkehrer, die eben nicht unbedingt als Juden betrachteten, sondern in erster Linie als Sozialisten oder Kommunisten. Und die jetzt die DDR wieder mit aufbauen wollten. Das waren Schriftsteller wie Anna Segers oder Arnold Zweig, aber auch viele durchaus Politbüromitglieder, die es gab. Man denke an den Vater von Gregor Gysi, der dann teilweise auch Sekretär für Kirchenfragen war, ironischerweise, wenn man so will. Und insofern gab es schon auch ein paar prominentere Namen unter den Rückkehrern. Die meisten natürlich waren, naja, einfache Menschen, die vor allem ihren Lebensabend in Deutschland verbringen wollten, aus dem, teilweise aus gerade den Exilländern zurückkehrten, denen vielleicht kein so bequemes Leben möglich war. Das erste, was man da nennen muss, war schon mal Shanghai. Viele der Juden, die nach Shanghai migriert waren, gingen dann vor allem nach Berlin zurück. Auch nach Wien. Andere kamen aus Südamerika. Aber es gab auch eben Menschen, die in Israel gelebt hatten und dann zurückkehrten. Aus verschiedenen Gründen. Weil sie sich einfach dort nicht wohlfühlten, wo sie waren, das Klima nicht vertrugen, Sehnsucht nach der Heimat hatten, nach der Sprache, nach der Kultur, Rückerstattung beanspruchten, alles Mögliche. Also es gab eben hier auch eine große Vielfalt.
Sie haben die Juden in der DDR angesprochen. Sie sind in die DDR gegangen, um ja für ein neues, besseres, demokratisches Deutschland einzustehen. Ist denn diese Rechnung aufgegangen? Darüber haben Sie ja auch viel publiziert. Es gibt auf der einen Seite eben so diesen Impetus, eben einzutreten für ein besseres Deutschland. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch einen sehr, sehr stark ausgeprägten Antisemitismus in der DDR. Wie war das?
Ja, es gab beides und es gab natürlich vor allem eine Phase zu Anfang der DDR 1952, 53, als ganz massiver Antisemitismus zu spüren war. Das war die Phase, in der ein großer Teil der Juden aus der DDR und fast alle jüdischen Gemeindevorstände in den Westen geflüchtet sind. Das war auch die Zeit, in der meine Mutter mit ihren Eltern aus Dresden nach West-Berlin flüchtete. Weil es ausgehend von dem Slansky-Prozess, ein Prozess gegen vor allem jüdische Funktionäre in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei in Prag, vorgehen, systematisch gegen Juden gab. Ob die nun Kommunisten waren oder nicht, war zweitrangig. Also die Familie meiner Mutter war nie in der Partei und war an sich auch nie mit dem Regime angefreundet. Mein Großvater hat immer gehofft, er bekomme sein Kino zurück. Aber Freunde, die tatsächlich auch da in der Partei waren, wurden verhaftet. Und das war das Signal für so viele, dann zu sagen, wir gehen in den Westen. Das war 52, 53. Es blieben natürlich andere zurück. Von denen blieben manche überzeugte Kommunisten, manche wurden auch später desillusioniert. Und es gab einige, die dann auch später in den Westen flüchteten. Aber nach 1961, nach dem Mauerbau, war das natürlich sehr schwierig.
Herr Brenner, wir wollen im Rahmen dieses Podcasts ja auch einen Überblick geben über die verschiedenen Migrationsströme, die verschiedenen jüdischen Migrationsströme ab 1945 bis heute. Wir haben über die Alteingesessenen gesprochen, über die DPs, über Juden in der DDR. Welche nennenswerten jüdischen Migrationsströme gab es denn in der Bundesrepublik darüber hinaus?
Ja, es gab eigentlich noch eine ganze Reihe anderer Migrationsströme. Und das ist schon interessant, denn wenn man sich die offiziellen Zahlen der jüdischen Gemeindemitglieder ansieht, sind die eigentlich von den 50er bis Ende der 80er Jahre relativ konstant, so zwischen 25.000 und 30.000 Gemeindemitglieder. Aber das lag eben nicht daran, dass das eine sozusagen natürliche Bevölkerungsentwicklung war. Es sind sehr viele der jungen Menschen ausgewandert, muss man auch sagen, vor allem nach Israel, später auch Amerika oder England. Und es sind eben immer wieder neue hinzugekommen. Woher sind die gekommen? Ja, aus den unterschiedlichsten Ländern. Mitte der 50er Jahre und 1968 vor allem aus Polen, nochmal aus Polen, als es tatsächlich 1968 so eine Art, ich würde es wirklich nennen, Vertreibung der letzten Juden aus Polen gab, mit antijüdischen Maßnahmen in Polen und Rhetorik, die sehr viele unliebsame Erinnerungen wachrief. Sie kamen 1968 auch aus der Tschechoslowakei, als Dubček die Grenzen öffnete, der Prager Frühling war und auch andere Menschen flüchteten, sind eben auch tschechische Juden geflüchtet. Sie kamen Anfang der 70er Jahre bereits aus der Sowjetunion, als es so eine Art Tauwetter im Kalten Krieg gab und die Sowjetunion eine größere Anzahl von Juden gehen ließ, eigentlich nach Israel. Doch viele sind, also durften ja gar nicht direkt nach Israel auswandern, sondern meistens über Wien oder über Rom, also über Österreich oder Italien. Und dann sind auch einige nach Deutschland gekommen. Es gab Israelis, die immer gekommen sind. Das waren nicht nur Rückwanderer, die in Deutschland ihre Wurzeln gehabt hatten. Das waren auch Israelis, ungarischer, rumänischer oder marokkanischer Herkunft. Es gab persische Juden, die teilweise noch zu Zeiten des Schah, aber vor allem nach dem Sturz des Schah auswanderten. Die meisten gingen nach Amerika, auch Israel, aber es gab auch in Deutschland eine beträchtliche persisch-jüdische Gemeinde, vor allem in Hamburg. Und es gab Juden aus der Buchara, aus der Grenzregion, Iran, Sowjetunion und Afghanistan, da gab es eine kleine Gemeinde in Pforzheim. Es gab alle möglichen kleineren Migrationsschübe von Juden nach Deutschland. Nicht zu vergessen, durchaus auch Juden, das war etwas später, die dann aus den USA kamen und sie in Deutschland ansiedelten, aus unterschiedlichen Gründen, teilweise auch, weil ihre Familien daherkamen. Das waren kleinere Zahlen, aber auch das gab.
Ja, heute ist natürlich Berlin in Deutschland insbesondere bei Israelis, aber auch bei amerikanischen Juden sehr, sehr angesagt, sehr, sehr hip. Mit welcher Motivation kam denn jetzt beispielsweise, wenn wir ein bisschen in die Zeit zurückspringen, in den 70er Jahren israelische Juden oder amerikanische Juden nach Deutschland?
Ja, es waren natürlich verschiedene Gründe. Ich würde sagen, einmal war es so ein bisschen von der verbotenen Frucht zu essen, also der Reiz des Verbotenen. Man muss sich vorstellen, es gab ja in den 50er Jahren noch in den israelischen Pässen den Stempel gültig für alle Länder mit Ausnahme von Deutschland. Also nach Deutschland sollte man nicht reisen. Natürlich konnte man trotzdem einreisen, weil die deutschen Behörden hat das wenig interessiert. Aber das war das eine. Das andere war, Manche konnten die Sprache, entweder weil die Eltern aus Deutschland kamen, ich spreche jetzt von denen, die eben nicht selber aus Deutschland kamen, weil die Eltern Deutsch sprachen oder Jiddisch sprachen und man dann auch gut zurechtkam, und dann merkte man, man konnte zum Beispiel in Deutschland studieren. Also das gab dann israelische Studierendengruppen sogar in Deutschland. Es gab andere, die einfach, wie heute auch, auf der Suche nach ihrer Existenz darauf kamen, naja, wenn wir woanders eine Existenz aufbauen wollen, ein Land, das uns schon irgendwie nicht rausschmeißen wird, das ist Deutschland. Auch das gab es. Es gab alle möglichen Motivationen. Natürlich dann auch ab den 60er Jahren schon Menschen in Israel, junge Menschen, die eine Frau oder einen Mann aus Deutschland kennenlernten, im Kibbuz, die dort wohnen, und dann war es die Liebe, die sie nach Deutschland führte. Alle möglichen Gründe.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir gehen wieder ein bisschen in die Zeit zurück, es gibt israelische Juden in Deutschland, deutsche Juden und beispielsweise auch Juden aus der Tschechoslowakei und andere. Vielleicht kann man das auf einen Nenner bringen, was waren die Diskussionen, die innerjüdischen Diskussionen innerhalb dieser jüdischen Gemeinschaft? Was wurde da diskutiert? Gab es Reibungspunkte innerhalb der verschiedenen Herkunftsländer?
Also ich glaube, es gab anfangs, jetzt spreche ich von den 50er Jahren, schon Reibungspunkte, Spannungen zwischen den deutschen Juden und den damals vor allem osteuropäischen Juden als den anderen. Teilweise waren das handfeste Reibungspunkte, die vor Gerichten ausgetragen wurden. Da ging es um die Frage zum Beispiel der Mitgliedschaft bzw. des Stimmrechts und der Möglichkeit, Ämter einzunehmen in den jüdischen Gemeinden. Denn in vielen Gemeinden, gerade in Süddeutschland, gab es eine Mehrzahl osteuropäischer Juden, eine Minderheit deutscher Juden. Da gab es Fälle wie in Augsburg, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, in Hannover, wo sehr darüber gefochten wurde, ob denn diese Tradition, diese deutsch-jüdische Tradition, die müsse ja bewahrt werden. Und deswegen dürften eigentlich nur die deutschen Juden Mitglieder der Gemeinde werden, oder zumindest stimmberechtigt, oder zumindest diejenigen, die gewählt werden dürfen. Und das wurde teilweise vor Gerichten ausgetragen, und letztlich natürlich wurden auch die osteuropäischen Juden, von denen viele keine deutsche Staatsbürgerschaft hatten und auch manchmal ja nicht haben wollten, wurden natürlich dann als Mitglieder der jüdischen Gemeinden integriert, beziehungsweise bildeten dann die Mehrheit in diesen Gemeinden. Da gab es Konflikte, es gab Konflikte um Besitz. Das ging vielleicht weniger um die Frage deutsche Juden, osteuropäische Juden, aber wem gehört eigentlich der Gemeindebesitz von der Zeit vor dem Krieg? Gehört er nun diesen kleinen jüdischen Gemeinden, die sich wieder gründeten? Gehört er den ehemaligen emigrierten Juden, die ja ihre Verbände überall hatten, in Israel, Amerika und USA? Gehört er dem Staat Israel? Oder dann eben diesen Nachfolgeorganisationen, die gegründet wurden, der IRSO in der amerikanischen Zone und anderen. Das waren ursprünglich die Konfliktpunkte. Später waren es natürlich auch kulturelle Dinge. Wie ist der Ritus in den Synagogen, im Gottesdienst? In den doch meisten Gemeinden setzten sich dann die ja, orthodox geprägten, sage ich mal, aber nicht unbedingt orthodox lebenden Juden aus Osteuropa durch, und ein orthodoxer Ritus wurde mehr oder weniger gepflegt, wie gesagt, vor allem im süddeutschen Raum. Es gab meines Wissens nur zwei Synagogen, wo es noch eine Orgel gab. Das eine war in Berlin, also eine Orgel, die auch gespielt wurde. Berlin in der Pestalozzi-Straße bis heute. Und das andere war teilweise noch in Saarbrücken, weil dort nochmal in der französischen Zone besondere Umstände waren, denn das Saarland kam ja erst Mitte der 50er Jahre in die Bundesrepublik, und das war eine sehr französisch-jüdisch geprägte Gemeinde. Die anderen Gemeinden haben eigentlich diese Gottesdienste, wie sie vor 19, also bis in die NS-Zeit hinein gang und gäbe waren in Deutschland, mit Orgelgottesdienst, also die liberalen Gottesdienste, dann nicht mehr so praktiziert. Also das war auch noch ein Punkt. Und dann war natürlich immer die Frage, plant man für eine Zukunft oder ist das nur eine Übergangsgemeinde, ein Epilog für diese 1700-jährige jüdische Geschichte auf deutschem Boden. Für viele der osteuropäischen Juden, sagen wir mal so, fiel es zumindest schwer zuzugeben, dass es vielleicht doch eine Zukunft deutsch-jüdischen Lebens geben konnte, denn sie lebten, das habe ich auch selber sehr oft erlebt, mit schlechtem Gewissen in Deutschland. Denn ihnen wurde von der jüdischen Welt immer vorgehalten, wie könnt ihr denn auf dieser, wie es hieß, blutbefleckten Erde leben? Und ich habe es auch erlebt, dass manche Juden aus Deutschland, wenn sie nach Israel kamen, sagten, na, wir sind aus Österreich oder der Schweiz. Das war damals noch besser in den 60er, 70er Jahren. Später war mit Österreich und auch der Schweiz das vielleicht nicht mehr so ideal. Man schämte sich da fast, in Deutschland zu leben. Und bei den deutschen Juden war es schon in der Regel anders. Also die haben doch eher für die Zukunft geplant und haben sich schon vorstellen können, dass auch wieder deutsch-jüdisches Leben langfristig existieren wird. Also diese Spannung gab es mal, ich sage so bis in die 80er Jahre hinein konnte man das schon noch spüren. Ich glaube, danach ist in den 80er Jahren ist das dann so langsam verschwunden.
Spätestens wahrscheinlich mit dem Zuzug der Juden aus der Sowjetunion, oder?
Ja, ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen früher. Also ich denke, da gab es schon so Umbruchstellen. Ein wichtiger war, ich denke, es war 1984, die Aufführung oder die versuchte Aufführung dieses Fassbinder-Stücks, Der Müll, die Stadt und der Tod am Frankfurter, am Theater in Frankfurt, als Ignaz Bubis, der ja nun damals Vorsitzender der Frankfurter Gemeinde waren, andere die Bühne stellen. Also da war so ein neues Selbstbewusstsein zu spüren, das alle ergriff, die mehr ostjüdischer Herkunft waren und deutsch-jüdischer Herkunft. Wir verteidigen uns jetzt nicht mehr nur noch hinter vorgehaltener Hand oder hinter der Bühne, sondern auf der Bühne. Und wir sprechen deutlich aus, wir gehören, das war ja auch so ein Zeichen, wir gehören jetzt dazu. Und dass jemand wie Bubis dann auch eben Mitglied in einer politischen Partei, in seinem Fall der FDP wurde, und dass man nach außen auftrat, in einer ganz anderen Weise, wie das noch, ich sag mal, in der Ära Nachmann der Fall war, in den vor allem 70er Jahren, wo dann doch so mit den Politikern das besprochen wurde, wenig auf in der Öffentlichkeit, was man zu besprechen hatte.
Die zahlenmäßig größte Zuwanderung, jüdische Zuwanderung, setzte ab Anfang der 1990er Jahre ein mit den Juden aus der Sowjetunion. Wie kam es denn zu diesem Übereinkommen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion und welche Bedeutung hat diese Zuwanderung für das jüdische Leben in Deutschland gehabt?
Ja, es fing zunächst einmal damit an, dass einige sowjetische Juden in die ja noch 1990 noch bestehende DDR kamen und dann sozusagen so nach Deutschland gelangt waren. Und dann merkte man, oh, da gibt es Interesse von Juden nach Deutschland zu kommen. Das war sehr interessant. Es gab im Bundestag tatsächlich eine, was ja selten passiert, einstimmigen Abstimmung, Beschluss, dass, wie es damals, ich denke, sehr unglücklich hieß, diese Quoten eingerichtet würden und also jetzt diese Quotenflüchtlinge kommen sollten. Was tat man jetzt mit denen? Konnte man die so behandeln wie einfach alle anderen Flüchtlinge? Oder sollten die in Deutschland ein Bleiberecht bekommen? Und ich denke, es war sehr bald klar auf Seiten der nicht nur Bundesregierung, sondern aller im Bundestag vertretenen Parteien damals, dass man es wollte, dass Juden wieder nach Deutschland kamen. Vielleicht hat man sich da auch ein bisschen falsche Vorstellungen gemacht und hat, jetzt kommen wieder alle Mendelssohns und Einsteins und Biebermanns und es kamen halt russischsprachige Juden, die auch sehr gebildet waren, aber zunächst mal die deutsche Sprache lernen mussten, Berufe finden mussten, Wohnungen finden mussten. Und natürlich neben all dem, sich in Deutschland zu integrieren, sich auch noch im jüdischen Leben integrieren sollten, das sie ja nun in der Sowjetunion eigentlich nicht hatten wirklich kennenlernen dürfen. Also ein jüdisch-religiöses Leben vor allem war in den meisten Teilen der Sowjetunion so gut wie unmöglich gewesen. Und die Bundesrepublik hatte durchaus dieses Interesse, jüdisches Leben wieder zu stärken, was auch daran lag, dass die das wurde schon nach 1945 sehr offen von deutschen, aber auch alliierten Politikern so formuliert, Deutschland wird auch daran gemessen werden, wie es mit seinen Juden umgeht. Und da die Tatsache, dass man nun plötzlich die jüdische Gemeinschaft nicht nur verdoppeln, sondern wie sich im Laufe der Jahre feststellte, vervier- oder verfünffachen würde, war natürlich sehr wichtig, vor allem aufgrund der Tatsache, dass Ende der 80er Jahre die tatsächliche Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder immer weiter zurückging.
Herr Brenner, wir nehmen das fast als Schlusswort. Sie haben gerade erwähnt, dass Deutschland immer auch daran gemessen wird, wie es mit seiner jüdischen Gemeinschaft umgeht oder andersrum formuliert, wie es der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland geht. Wie ist denn der Status quo? Wie würden Sie die Frage beantworten?
Das ist natürlich nicht so leicht zu beantworten im Jahr 2020. Auf der einen Seite ist die jüdische Gemeinschaft sehr stark angewachsen und hat sich auch wirklich völlig anders entwickelt, als man das noch 1988 irgendwie prognostizieren hätte können. Es gibt heute wieder Rabbiner, die in Deutschland ausgebildet werden. Damals musste man alle importieren. Es gibt heute eine Vielfalt jüdischen Lebens auf Deutsch, Hebräisch und Russisch in Berlin, aber auch anderen Städten. Es gibt auch wieder eine Vielfalt also jüdisch-religiösen Lebens in Bezug auf orthodox, liberal, konservativ. All das hat sich sehr positiv entwickelt. Was man aber auch nicht erwartet hatte, ist, dass der Antisemitismus wieder dermaßen zunehmen würde. Aus allen Seiten, von allen Seiten, von rechtsextremer Seite, von auch linksextremer Seite, vor allem in der Ablehnung Israels bestehend, also wirklich extremer Seite jetzt, und natürlich auch dann die islamistischen Extremisten. Und aus all diesen Gruppen ist also ein Klima entstanden, dass es doch, muss man offen sagen, vielen in Deutschland lebenden Juden wieder nahelegt, sich zu überlegen, ob es denn hier eine Zukunft für sie geben kann. Und ich denke, diese Frage ist leider weiter offen. Die ist nicht völlig beantwortet. Ich denke, es ist gut, wieder jüdisches Leben in Deutschland zu pflegen und aufzubauen. Aber es gibt immer noch diese Vorsicht und vielleicht auch wieder dieses Fragezeichen, ob es tatsächlich die Bedingungen dafür geben wird.
Herr Brenner, Sie haben direkt nach dem antisemitischen Terroranschlag von Halle vor einem Jahr in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, ich zitiere, die sprichwörtlichen Koffer, schon lange ausgepackt und ausgeleert, stehen bei vielen Juden in Deutschland noch auf dem Dachboden. Wir sollten sie herunterholen. Es ist an der Zeit zu überlegen, was wir einpacken. Noch können wir sie stehen lassen, aber sie sollten bereit sein, denn der Tag, an dem wir sie brauchen, mag nicht mehr weit sein. Zitat Ende. Yom Kippur steht wieder vor der Tür. Der Anschlag ist jetzt fast genau ein Jahr her. Ist das ein Zitat, das Sie heute so noch einmal auch wiederholen würden?
Ja, leider schon. Aber ich würde auch den Satz wiederholen, dass die Koffer noch stehen bleiben können. Ich denke nur, wir haben diese Koffer weggestellt, also wir haben sie auch natürlich in unseren Köpfen weggestellt, für viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und in den letzten Jahren sind sie natürlich in unseren Köpfen wieder aufgetaucht. Und ich glaube, das kann man nicht verleugnen. Wir alle, wir hören das auch von Vertretern der jüdischen Gemeinschaft. Ja, wann ist die Grenze erreicht? Ist es dann, wenn die AfD in einer Landesregierung vertreten sein wird? Ist es dann, wenn es noch drei Anschläge gibt? Ist es dann, wenn es wirklich unmöglich sein wird, oder vielleicht ist das schon der Fall, als Jude erkenntlich in der Öffentlichkeit sich zu bewegen? Jeder und jede muss diese Grenze für sich selber setzen. Und natürlich kommt dann immer die Frage hinzu, und wohin soll man gehen? Und wohin kann man gehen? Natürlich kann man nach Israel gehen. Das kann jeder Jude. Aber vielleicht ist das auch nicht für jeden die richtige Lösung. Man konnte immer schon nach Israel gehen. Amerika war die große Hoffnung. Unter Trump hat sich hier auch sehr vieles in eine Richtung bewegt, die sehr unschön ist und auch für Juden, muss ich sagen, sehr unschön ist. Es gibt sehr viele Fragezeichen, die entstanden sind, nicht nur in Bezug auf jüdisches Leben in Deutschland, sondern auch, wohin man eigentlich gehen kann.
Herr Brenner, wir danken Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Podcast Schon immer Tachlis zum 70. Jubiläum des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit der Berliner Schauspielerin Susan Sideropoulos über ihre Biografie und welchen Blick sie auf 70 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Mein Name ist Philipp Hermann Engel. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.